Oh, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das Mikro gleich zu euch kriege. Hey, das ist echt toll. So eine große Familie. Zu zweit seid ihr weggegangen, jetzt seid ihr zu fünft. Genau. Ja, gut, ihr wart ein paar Jahre in unserer Gemeinde. Erste Frage. Ihr wart sogar im Leitungsteam eine Zeit lang. Da waren wir ganz nah beieinander. Was hat euch das damals bedeutet, in der Gemeinde zu sein?
Also guten Morgen erstmal von mir, von uns. Es ist wunderschön, wieder hier zu sein. Und da knüpfen wir quasi heute an die gute Zeit, die wir damals hatten. Es hat uns nämlich sehr, sehr viel bedeutet. Es war für uns eine ganz wichtige geistliche Heimat, wo wir heute, wir haben uns vorher darüber unterhalten, heute immer noch merken, wie wir heute davon zehren, dass wir damals hier waren. Das, was die Vineyard Aachen ist, wofür die Vineyard Bewegung steht, das ist ganz, ganz tief in uns drin. Das hat uns bewegt, das hat uns damals überzeugt, als wir als Studenten kamen und angefangen haben, hier uns umzuschauen. Die Werte, für die Vineyard steht, aber auch gerade die Praxis, das war uns ganz viel wert. Und natürlich die ganzen Beziehungen. Wir haben eben auf der Autofahrt überlegt, wen kennen wir denn noch und wen sehen wir heute vielleicht wieder und wer ist alles weg? Und es war einfach so, so viele Beziehungen, die wir hier gepflegt haben. Wirklich eine tolle Zeit. Und da denken wir gerne drüber nach.
Ja, danke schön. Vielleicht für die, die später zugeschaltet haben, stelle ich euch noch mal ein bisschen vor. Anita und Christian, jetzt aus Bonn, früher hier. Und ja, ihr habt Dinge erlebt, deshalb, das wird auch gleich das Predigtthema sein, was man nicht so gerne, also was man eigentlich keinem wünscht, dass das erlebt. Und es ist auch, eben wenn man euch so sieht, so kann man eigentlich sagen, die perfekte Familie. Also jung und dynamisch und drei fitte Kinder. Aber das war nicht die ganze Zeit so. Und ihr habt da tiefe Einbrüche erlebt, gesundheitlicher Art. Und die kleine Emilia, du sitzt hier, ganz putzmunter. Und da war ja eine ganz schlimme Zeit, die damit zu tun hatte, was bei dir passiert ist. Gut, erzähl doch mal, um was es da ging, was ihr erlebt habt.
Emilia war ein Jahr und einige Monate, irgendwie 8 oder so, da war sie recht häufig krank und appetitlos und müde und alles das, was Kinder halt auch haben dürfen und kleine Kinder haben dürfen. Ich hatte gerade wieder angefangen, als Ärztin im Krankenhaus zu arbeiten, zwar reduziert, aber ich habe dann gedacht, okay, die verarbeitet das wahrscheinlich. Und dann kamen noch so Symptome hinzu, wie dass sie öfter abends, wenn ich sie dann gewickelt habe, warm war und ich dann gedacht habe, Temperatur gemessen, erhöhte Temperatur, nach einem Fokus gesucht, keinen gefunden, mit Kollegen gesprochen, mit dem Kinderarzt gesprochen, gedacht, alle denken, ich bin Hypochondermutterärztin, die denkt da sich irgendwas hinein, aber ich hatte so ein ungutes Bauchgefühl. Das zog sich einige Wochen, bis an dem 29. Mai ich sie mal wieder untersucht habe und dann festgestellt habe, dass sie eine sehr große Milz hat und dann passte das ganze Bild zusammen, dass ich schon den Verdacht gestellt habe, dass die Emilia Leukämie haben könnte, das aber nicht wahrhaben wollte. Deshalb an dem Sonntag auch nicht in die Klinik gefahren bin, weil ich gedacht habe, die sagen alle, ich spinne. Und dann am 30. Mai bin ich dann in die Kinderklinik gefahren und dann haben wir die Bestätigung bekommen, dass Emilia Leukämie hat. Das war deine Frage, oder?
Ja, ich würde gleich noch ein bisschen ergänzen in der Predigt, nur ganz kurz noch an der Stelle, wie wir das erlebt haben, als die Diagnose kam und was das, in welche Lebenssituation das reingekommen ist.
Da bin ich draußen, ne? Mit den Kindern.
Also, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, wie seid ihr damit umgegangen?
Dann greife ich jetzt doch vorweg. Also es war für uns einfach ein Schock. Das ist ganz klar. Es hat uns, ich habe es ganz oft schon gesagt und auch geschrieben in dem Buch, es hat uns wirklich buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen. Es war etwas, was man nicht einplant, was man so nicht auf dem Schirm hat. Ja, jeder von uns macht Pläne und hat irgendwie so Vorstellungen davon, wie das Leben zu funktionieren hat. Und dann kommt plötzlich sowas, wir nennen das den Einschlag. Ja, die Einschläge kommen näher, aber sie kommen nie so nah, dass es einen trifft. Dann hat es uns getroffen und dann war einfach erstmal alles andere irrelevant. Also zweimal Job war irrelevant. Ich hatte vorher einen guten Karriereschritt gemacht, gerade ein paar Monate vorher. Wir waren dabei, ein Haus zu bauen. Wir haben uns um die Kinder gekümmert. Und all das war plötzlich gar nicht mehr wichtig, sondern eine andere Priorität war. Und die einzige, die wir damals hatten, war, wie kann Emilia das überleben? Das war das einzige Thema. Und das war für uns auch ein Glaubensthema, weil wir haben am ersten Tag, wir haben zusammengesessen, wir haben natürlich erstmal viel geweint und mussten das irgendwie auch verarbeiten. Das hat eine ganze Weile gedauert. Und dann haben wir uns unterhalten und haben gemerkt, wir sind hier an einem Scheidepunkt. Wir müssen uns entscheiden, wie gehen wir damit um? Wollen wir jetzt Schmerz und Trauer und vielleicht auch Verbitterung Raum lassen und sagen, wie konnte Gott das zulassen? Oder sagen wir, wir setzen jetzt alles auf eine Karte? Und für uns beide war ganz klar, auch wenn wir das in dem Fall nur so rein vernunftmäßig gespürt haben, wir müssen alles auf eine Karte setzen, Gott ist unsere einzige Hoffnung. Das haben wir gewusst. Wir hätten auch sagen können, also das fühlt sich gerade emotional so blöd an, wir gehen den anderen Weg. Aber wir wussten, das können wir nicht machen. Und dann hat Anita den Eindruck gehabt an dem Tag, wir sollen Emilia einfach zu Gott bringen und sie abgeben, ohne zu wissen, ob wir sie wiederkriegen. Und das haben wir mit viel, viel Schmerz gemacht, weil wir einfach wussten, dass das richtig ist. Und genau, dann hat sich das über einige Monate entwickelt, wo wir lange, lange Zeit nicht wussten, wie es tatsächlich ausgehen wird.
Ja, und dafür haben wir einfach auch zu viel mit Gott erlebt. Also ich war richtig sauer auf Gott, dass er das zugelassen hat. Für mich ist klar, Gott schickt niemals Krankheit, niemals. Also es passte nicht in mein Gottesbild, aber ich musste für mich erstmal klarkriegen, wenn du das zulässt, will ich überhaupt noch was mit dir zu tun haben oder schicke ich dich in die Wüste? Und ich habe einfach zu viel erlebt, als dass ich sagen würde, das war's jetzt. Und mir war auch klar, dass solche Geschichten halt auch nicht schön ausgehen können. Und wir haben auch zu oft erlebt, dass Gott Wunder tut und Kranke heilt. Und dann habe ich gesagt, okay, auch wenn ich das jetzt nicht verstehe und absolut ätzend finde, brauchen wir dich. Ohne dich geht es gar nicht. Und das war genau die richtige Entscheidung, die wir getroffen haben.
Wie habt ihr denn in der Zeit Gott erlebt?
Wir haben viel Lobpreis gehört im Krankenzimmer mit Emilia. Wir sind gerne zusammen in die Kapelle nach unten gegangen. Dann war irgendwie einer aus der Familie da, weil es musste immer einer bei Emilia sein, weil sie zu klein war und das zu gefährlich war. Wir haben immer versucht, so viel Zeit wie möglich mit Gott zu verbringen, ne?
Und es war für mich persönlich und ich weiß auch für uns beide war das auch eine Zeit der Erneuerung, der Veränderung. Also erstmal kam dieser Schock, da kam die Verarbeitung, so die grundsätzliche Entscheidung, wie geht's weiter. Und dann haben wir auch einfach viel, viel Zeit gehabt, am Bett zu sitzen. Und während Emilia zum Beispiel geschlafen hat, haben wir auch Predigten gehört, haben wir gebetet, wir haben zusammen gebetet, wir haben Abendmahl gemacht mit ihr. Aber das Ganze, was dann so passiert ist nebenher, war eigentlich ein ganz tiefes nochmal in das eigene Leben reingehen und nochmal reflektieren, wo stehe ich gerade. Und dann habe ich gemerkt, also ich jetzt persönlich für mich, dass Gott mich dazu auffordert, mein Leben aufzuräumen. So, jetzt war mein Leben nicht ganz schlecht, aber ich habe gemerkt, dass Gott mich drauf auf ganz viele Dinge stößt, die aufgeräumt gehören. Es ist wirklich wie so ein Hausputz, wo man immer mehr, je mehr Schubladen du aufmachst, umso mehr findest du. Und dann ist jedes Mal so eine kleine Entscheidung, willst du da ran oder willst du da nicht ran? Und ich habe gemerkt, mit jeder Entscheidung, die ich dann getroffen habe, bin ich ein bisschen freier geworden, ist meine Beziehung zu Gott besser geworden. Und ich muss ehrlich sagen, und das war auch mein Jahresfazit damals, in dieser Zeit war meine Beziehung zu Gott so stark oder ist so stark gewachsen wie nie zuvor. Das war wirklich fantastisch. Also eigentlich so rational kaum nachvollziehbar in dieser schweren Situation. Aber wir haben einfach so viel erlebt. Wir haben auch viele Wunder erlebt. Das steht auch in dem Buch mit drin, was wir denn genau erlebt haben. Sodass wir echt sagen müssen, das war mit Gott eine ganz, ganz starke Zeit.
Wow. Jetzt seid ihr ja Leute, die auch an Heilung glauben, wenn man betet. Aber ihr musstet durch diesen ganzen Prozess mit Chemo und mit allem durch. Wie habt ihr das verbunden miteinander? Wie konntet ihr das verbinden? Es ist ja eine Herausforderung. Ich finde es manchmal fast leichter, durch eine Krankheitszeit durchzugehen, wenn man nicht daran glaubt, dass Gott so heilen kann. Weil so ist es wie so eine Gratwanderung.
Ja, wir glauben an übernatürliche Heilung durch Gott. Das haben wir auch oft genug erlebt, wo einfach so von jetzt auf gleich irgendwas gut wurde. Aber als Ärztin glaube ich auch an Medizin und erlebe, wie medizinische Therapien etwas bewirken. Und für mich widerspricht sich das nicht. Und es war zu keinem Zeitpunkt der Gedanke, da machen wir überhaupt die Chemotherapie. Sondern wir haben im Gegenteil, also immer wenn die Chemo reinlief, haben wir die Chemo die ganze Zeit gesegnet und gebetet, dass sie die bösen Zellen zerstört, aber dass die guten Zellen möglichst geschützt werden, dass sie ihr Ziel bewirkt. Wir haben uns ganz ausführlich vorher bei vielen guten Professoren weltweit informiert, welche Therapie die beste für Emilia wäre. Und also für mich ist das kein Widerspruch. Also wir haben oft genug kleine. Mach du mal weiter.
Ich mach mal weiter. Andere Perspektive war auch, dass wir haben vorher schon für Kranke gebetet und haben gesehen, dass Gott sie heilt. Auch wenn man das ja oft nicht erklären kann, so rein rational wieder, wie das passiert. Gott macht das dann einfach. Und wir haben das einfach, das Paradox erlebt, dass während Emilia noch offensichtlich Krebs in ihrem Körper hatte und wir dafür gebetet haben, dass sie geheilt wird, wir für andere gebetet haben und die spontan geheilt worden sind. Oder auch zeitversetzt, einen Tag, eine Woche später. Da haben wir ganz, ganz tolle Geschichten erlebt. Im Krankenhaus, außerhalb des Krankenhauses. Habe zwischendurch auch einmal predigen dürfen in der Zeit. Da ist auch ganz, ganz viel passiert in dem Gottesdienst. Also es ist wirklich paradox, aber ich glaube, das ist auch dieses Paradox, in dem man im Glauben heißt ja auch immer Vertrauen auf Dinge, die man nicht sieht, dass während das eigene Kind krank ist mit einer potenziell tödlichen Krankheit, man trotzdem vertraut, dass Gott das im Griff hat und gut führen wird und gleichzeitig irgendwie andere Leute heilt. Und man wünscht sich das ja so sehr auch. Und letztendlich hat das ja auch gemacht.
Super, vielen Dank. Ich finde das einfach sehr, sehr beeindruckend. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe euer Buch gelesen und fand einfach dieses geistliche Verarbeiten, das medizinische und das ganz Praktische, was passiert ist, einfach, ja, es war hammermäßig. Und vielen Dank, dass ihr das mit euch und mit uns teilt. Und jetzt darfst du predigen. Bauen wir wieder ein bisschen um.
So, hallo nochmal. Jetzt ohne Maske und ohne wildes Gewusel hier vorne mit den Kindern. Das ist immer so, wenn man kleine Kinder hat. Und viele von euch kennen das wahrscheinlich. Das ist immer Leben in der Bude und das läuft dann manchmal auch anders als geplant. Aber das ist ja auch ganz gut so. Wir freuen uns wirklich total, wieder hier zu sein. An alter Wirkungsstätte habe ich gestern an eine Stelle geschrieben und das ist so wunderbar. Ich erinnere mich noch, meine erste Predigt habe ich genau an dieser Stelle gehalten. Ich habe nicht recherchiert, wann es war. Es ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Aber ich weiß noch, wie aufgeregt ich damals war, zum allerersten Mal vor so vielen Leuten in so einem großen Raum. Und ja, wir haben einfach so viel erlebt in so kurzer Zeit in dieser Gemeinde. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Und wir fühlen uns immer noch zu Hause, auch wenn wir nicht hier wohnen. Wir kommen immer wieder gerne hierher und fühlen uns durch die Beziehungen, aber auch durch die Räumlichkeit, durch die Gemeinde, tatsächlich noch so, als wären wir nie weggegangen. Das Thema heute, und da dürft ihr gerne jetzt einmal gleich starten, ist die Illusion der Unverwundbarkeit. Das ist ein Begriff aus der Psychologie und die Birgit hat es vorhin einmal kurz gesagt, ich habe selber Psychologie studiert, ich habe aber ursprünglich mal mit Theologie angefangen, habe dann beides irgendwann parallel studiert und dann zuerst Psychologie fertiggebracht hier in Aachen und in Maastricht und gerade erst vor 2 Jahren auch noch mal in Theologie meinen Master beendet und ich habe geschrieben zum Thema Heilung tatsächlich. Das hatte ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Das war mir nämlich auch in dem Kontext ganz, ganz wichtig, das Ganze dann nochmal fundiert aufzuarbeiten. Ihr dürft gerne einmal starten, wenn ihr mögt. Und wir fangen mal an mit ein paar Bildchen. Also das könnte jetzt wirklich aus so einer Psychologie-Vorlesung sein zum Thema Wahrnehmung. Ihr kennt solche Phänomene. Wir waren über Karneval waren wir als Familie in Paris und dann hat man genau das, was da passiert, ganz, ganz häufig gesehen. Da gibt es so eine Plattform, an der Leute sich hinstellen, ihre Hände ausstrecken und dann so tun, als würden sie den Eiffelturm halten. Wo wir alle wissen, der ist irgendwie so 300 Meter hoch. Das ist natürlich eine optische Täuschung. Gerne weiter. Das kennt ihr vielleicht auch. Was passiert da gerade? Wenn man da so genau drauf guckt, dann denkt man, es dreht sich. Und dreht sich es wirklich? Nein, wir wissen alle, es dreht sich nicht. Es ist einfach nur ein Verarbeitungsmechanismus von Auge und Gehirn, dessen, was da passiert, bei diesen Kreisen, dass es so wirkt, als würde es sich drehen. Gerne weiter. Genau, diese Frau, das ist ein komisches Bild. Ich weiß auch nicht, was das ausdrücken soll, aber ich fand es einfach zu schön. Ich wollte es mit reinnehmen. Also die ist, ich glaube, normal groß, aber sie sieht ein bisschen kleiner aus als gewöhnlich. Nochmal weiter, bitte. Genau, das sind jetzt 4 Bilder, da will ich gar nicht en Detail eingehen. Aber vielleicht ruft ihr einfach mal zu, oben links, was ihr da so seht. Was ist das? Was kann man da sehen? Was kann man da erkennen? Mag keiner? 2 Leute, die sich angucken. Was kann man noch sehen? Ein Kelch, genau, habe ich gehört. Eine Vase. Ja, interessant. Das ist die Frage der Perspektive. Oben rechts, was ist das? Also ein Tier ist es in jedem Fall. Welches Tier? Eine Ente? Ein Hase, genau, auch wieder eine Frage der Perspektive. Unten ist dann ganz interessant, unten links ist die Frage, welche von diesen horizontalen Stöckchen oder Strichen sind länger? Und die Antwort ist, sie sind gleich lang. Ja? Und dann ganz, ganz unten rechts, ich hoffe, das kann man gut erkennen, ich hoffe, die Qualität reicht dafür aus, die Frage, geht die Katze die Treppe hoch oder geht sie runter? Und das kann einen in der Wahrnehmung echt fertig machen. Ich habe mir dieses Bild ganz lang angeguckt und dann denkst du, im einen Moment, ja, ist doch ganz offensichtlich, die geht hoch und im nächsten denkst du, das stimmt ja gar nicht. Wenn man es anders betrachtet, geht sie die Treppe runter, also ganz verrückt. Ich erinnere mich auch noch an ein Bild von einem Kleid, das habe ich an anderer Stelle schon mal erzählt. Ich habe vergessen, Dressgate oder sowas hieß das. Das war ein lila Kleid, also für manche Leute sah das lila aus und für manche sah das Gold aus. Und man hat die Frage nie geklärt bekommen, ist das jetzt lila oder ist das Gold? Gerne nochmal weiter, bitte. Genau, und damit sind wir auch schon voll im Thema. Denn worauf wollte ich jetzt hinaus mit diesen ganzen schönen Bildchen? Es gibt etwas, was für uns Menschen ganz normal ist. Das bezieht sich einmal auf unsere Wahrnehmung, auf das, was wir hören, riechen, schmecken, sehen, dass einfach unser Gehirn bestimmte Verarbeitungsmechanismen hat, wenn es Informationen bekommt. Und wenn diese Informationen lückenhaft sind, dann füllt es das Ganze einfach mit bekannten Konzepten auf. Ja, dann wird einfach mal aus etwas, was sich normalerweise nicht dreht, für uns im Gehirn ist so gemacht, als würde es sich drehen. Das bedeutet, wir haben eigentlich eine falsche Wahrnehmung. Und in der Psychologie ist das schon ein Teil, also nennt man das dann eine Illusion. Also sind wir noch nicht bei dem Hauptthema von heute, aber es ist eine Illusion. Unsere eigene Wahrnehmung spiegelt uns etwas vor oder macht uns etwas vor, was gar nicht wirklich real ist. Und da erinnere ich mich auch dran, dass wir, das war die erste Vorlesung, die ich hatte hier in Aachen im Thema Marketingpsychologie, dass der Prof damals sagte, es gibt sowas, so eine beliebte Illusion in der Werbung, und damit werden wir jeden Tag konfrontiert, ist, du sparst Geld, indem du das jetzt kaufst. Ja? Es ist 40% reduziert. Und die Antwort, worauf der Prof hinaus wollte, war natürlich, wenn du Geld ausgibst, sparst du nie. Auch wenn sie dir sagen, du hast jetzt heute 40% weniger gezahlt, wenn du Geld ausgibst, hast du nicht gespart. Das sind solche Sachen, mit denen wir uns gerne mal einlullen lassen. Raucher kennen das vielleicht auch. Ich glaube, da verschwindet gerade ein Raucher, dass man sich einredet, ja, es ist zwar ungesund und ich weiß das, aber es wird mich ja wahrscheinlich nicht treffen, und Raser kennen das auch. Also wenn man zu schnell auf der Autobahn fährt, ne, es gibt da auch so die eine oder andere Neigung, dass man sagt, naja, komm, so einen gewissen Toleranzbereich habe ich ja, bevor ich geblitzt werde, und das wird schon gut gehen und ein Unfall wird auch nicht passieren. Das sind alles so Illusionen, die schon was mit der Illusion der Unverwundbarkeit zu tun haben. Also es wird wahrscheinlich gut gehen. Gerne einmal weiter, bitte. Am 30. Mai, das hat Anita eben gesagt, 30. Mai 2016 ist ein Tag, den werden wir nie vergessen. Da ist für uns diese Illusion der Unverwundbarkeit, diese Blase komplett geplatzt. Da seht ihr meinen Arbeitsplatz, da bin ich heute immer noch. Ganz, ganz oben, 3. Etage von oben darf ich arbeiten, das ist wunderbar. Dieses Foto habe ich diese Woche gemacht, damit man einmal den Blick von oben runter auch sehen kann. Momentan funktioniert das Ganze genau wie hier, auch nur mit Maske. Und bei mir war das wirklich, Anita hat eben kurz ihre Perspektive geschildert und ich wollte meine noch ergänzen, bei mir war das ganz, ganz surreal. Ich habe erst ein paar Monate vorher einen Jobwechsel gemacht innerhalb des Konzerns, für mich ein guter, großer Schritt, aber mit mehr Verantwortung, mit mehr Prestige, ging das Ganze einher. Das heißt, mein Fokus war darauf, ich muss mich hier gut einarbeiten und ich muss hier Leistungen bringen und wir müssen nebenher noch das Haus voranbringen und die Kinder im Kindergarten und sowas. Also ganz, ganz vollgepackt mit vielen Alltagsdingen. Und dann sitze ich am 30. Mai in diesem Gebäude ganz oben im Anzug gekleidet, so wie man das bei uns macht, und in einem Meeting mit einer Kollegin und kriege zwei SMS und da steht nur drin, Leukämie, komm schnell. Und das war der Moment, in dem es bei mir wirklich einfach, ihr könnt die Blase quasi platzen sehen, wo es einfach Bumm gemacht hat, wo all das keinen Sinn mehr gemacht hat, was vorher so wichtig war. Ja, der Job war nicht mehr wichtig, die coole Aussicht, die man da oben hat, wenn man da sitzt, die war auch nicht mehr wichtig. Es war nicht mehr wichtig, ob wir ein Haus bauen, ob wir jemals ein Haus haben oder in welcher Wohnung wir wem. Es war einfach alles nicht mehr wichtig. Es war wirklich wie eine Illusion, wie wir das auf den Bildern vorher hatten, wo plötzlich die eigene Wahrnehmung zu einem Stillstand kommt und alles, was vorher mal wichtig war oder wovon man ein Konzept hatte, war plötzlich irrelevant. Und dann haben wir sehr viel erlebt und ich würde da jetzt gar nicht en Detail drauf eingehen, weil ich glaube, dann habe ich ein Zeitproblem ganz schnell und ihr dürft es aber gerne, wenn ihr mögt, dann kannst du noch einmal weitergehen bitte, dürft ihr natürlich gerne nachher dieses Buch holen. Das habe ich zum Teil geschrieben, um das Ganze zu verarbeiten, aber auch einfach als Zeugnis, weil es ein Zeugnis dessen ist, was wir mit Gott ganz praktisch erlebt haben und das, glaube ich, ist immer ganz gut und ganz wichtig für sich selbst, aber auch für andere. Wir haben das geschrieben, um Leuten Mut zu machen, die in ähnlichen Situationen sind, wo das Leben einfach plötzlich, so wie es vorher war, gar keinen Sinn mehr macht. Und die auch an so großen Lebenskrisen verzweifeln und sich fragen, gibt es andere Menschen, die das auch schon mal hatten? Und ist das Ganze gut ausgegangen? Das haben wir uns nämlich damals gefragt. Also es war plötzlich von einem auf den nächsten Moment war alles wertlos und hat nichts mehr bedeutet. Und ich glaube, Corona in Deutschland und Corona weltweit momentan ist auch ein bisschen so, dass man plötzlich in einer Situation ist, wo die Illusion, uns wird es schon gut gehen und wir haben ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, irgendwie wie so eine kleine Blase zerplatzt ist. Ja, also ich hab das vor zwei Wochen in einer anderen Gemeinde mal gesagt, wer hätte letztes Jahr 10 Euro drauf gewettet, dass wir heute hier mit einem Mundschutz sitzen? Vor zwei Wochen gab es noch Abendmahl, da wurde dann erst die Hände desinfiziert, bevor das Brot gebrochen wurde. Wer hätte gedacht, dass die Schulen geschlossen sind bis jetzt, letzte Woche, dass die Kindergärten zu sind und so weiter. Wer hätte das gedacht? Du wärst reich geworden, hättest du letztes Jahr 10 Euro da drauf gewettet. Und so ist auch eine Illusion für unsere Gesellschaft wirklich kaputt gegangen. Und darum soll es heute gehen. Was ist die Illusion der Unverwundbarkeit? Und bevor ich jetzt drauf komme, was bedeutet das für dich, was bedeutet das für mich, was hat das überhaupt mit uns zu tun, will ich noch mal ein bisschen mehr zu den Hintergründen und erzählen und das Ganze beispielhaft einfach machen. Es hat ganz viel mit Selbstüberschätzung zu tun. Und es hat, und da muss man jetzt psychologisch sagen, es hat etwas mit einer für uns überwiegend gesunden Selbstüberschätzung zu tun. Es ist nämlich ein Schutzmechanismus, weil wir oft davon ausgehen, dass uns schon nichts passieren wird, weil wir das nicht gut verarbeiten könnten, wenn wir jetzt die ganze Zeit Angst und Sorge und Druck hätten. Das soll ja auch nicht so sein. Das geht manchmal aber auch so weiter, dass es echt bizarr ist, dass wir von uns davon ausgehen, dass wir alles richtig machen oder dass wir die richtigen Antworten kennen. Wenn bei uns irgendwas passiert, sind die Umstände schuld. Wenn es bei den anderen passiert, dann sind die anderen selbst schuld. Das hätten sie ja besser machen können. Ihr kennt das vielleicht bei Wer wird Millionär? Da sitzt der Kandidat auf dem Stuhl, kriegt die 500-Euro-Frage und alle Welt denkt sich, warum ist denn der eigentlich so blöd? Das hätte ich doch längst beantworten können. Und dann sitzt der Kandidat da und sagt Günther Jauch, ja, also als ich vom Fernseher gesessen habe, da waren diese Antworten noch ganz leicht. Aber jetzt, wo ich hier bin und in die Kamera gucke und die Leute schauen mich alle an, da ist es plötzlich ganz, ganz schwierig. Das ist schon eine Illusion der Unverwundbarkeit. Ich sehe nur noch, was ich will und Ich denke in mir bekannten Mustern und je länger wir leben, umso mehr Muster haben wir in unserem Leben aufgebaut und interpretieren unsere Umwelt und unser eigenes Leben anhand dieser Muster. Und dann laufen wir irgendwann Gefahr, dass wir in unseren Denkmustern und unseren Lebensmustern und dem, wie wir unsere Welt um uns herum, aber auch die ganze Welt und vielleicht auch die Frage nach Gott, so interpretieren, dass es zu unserem Schema passt, unserem Raster. Und da sind wir wieder bei den Bildern, bei der Frage, läuft die Katze die Treppe hoch oder läuft sie die Katze runter? Das wird dann eben von unserer Erfahrung, von dem, was unsere Wahrnehmung sich antrainiert hat oder auch was wir mit unseren Überzeugungen antrainiert haben, wird das dann irgendwann so aufgefüllt, dass wir gar nicht mehr auf die entscheidende Frage nochmal hinkommen, sondern oft leben wir mit Überzeugungen, die wir nicht mehr hinterfragen. Und das möchte ich heute ein bisschen ändern und das möchte ich zumindest einmal hinterfragt haben. Gesellschaftlich gibt es ganz prominente Beispiele für die Illusion der Unverwundbarkeit. Mir sind im Vorfeld so ein paar eingefallen. Die Titanic ist eins. Man dachte, wir haben jetzt das größte Schiff gebaut, das ist unsinkbar. Und ihr wisst alle, wie es ausgegangen ist, auch wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Ja, das ist schon beim ersten Lauf, bei der ersten Fahrt, man hätte auch sagen können, es dürfte wenigstens noch 20 Jahre fahren, bevor es untergeht, aber bei der ersten Fahrt über den Atlantik ist das Schiff untergegangen. Tschernobyl war auch so ein Ding. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Ich war da noch ein Grundschulkind. Niemand hätte gedacht, dass so ein Reaktor plötzlich mal in die Luft fliegen kann. Der Golfkrieg, die Wirtschaftskrise 2007, 2008, glaube ich, war das auch. Alle haben gewettet, das kann niemals passieren, dass die Weltwirtschaft so eine Krise kriegt. Und dann ist es doch passiert. Corona ist auch so ein Ding. Niemand hätte gedacht, dass das passiert. Und aus der Bibel ist mir eingefallen, und das habe ich für mich wie so ein Kinofilm aufgearbeitet. Ihr kennt alle die Geschichte von David und Goliath. Und man hört und sieht sie meistens aus der Perspektive von David, richtig? Und die Kinder lernen das auch, der kleine David, der große Goliath, und du nimmst den Stein und der Goliath fliegt um. Und ich habe auch schon darüber gepredigt und ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich aus der Perspektive von Goliath gewesen? Denn das ist ein klassisches Beispiel für die Illusion der Unverwundbarkeit. Wenn ihr das nachrechnet, der Mann muss um die 3 Meter irgendwas gewesen sein, wenn man den biblischen Maßen, die da angegeben sind, folgt. Der wird, also ich bin 2 Meter groß, das ist schon relativ groß, der ist fast doppelt so groß gewesen wie ich, wahrscheinlich noch deutlich breiter, muskulöser, hat ein Riesenschwert, Riesenwaffen gehabt und ist morgens rausgegangen und hat gesagt, heute mache ich ein paar Israeliten platt. Ja, das war ganz klar für ihn, dem kann nichts in die Quere kommen, was er nicht besiegen kann. Mit vollgepumpt, mit wahrscheinlich Testosteron und noch irgendwie hat er sich vielleicht Mut angeschrien im Spiegel und so weiter und ist dann rausgegangen und war überzeugt, am Ende des Tages liegt da vorne mein Gegner. Nur dass am Ende des Tages er dann kopflos war. Ja, das ist die Illusion der Unverwundbarkeit. Der ist doch nicht morgens rausgegangen und hat gedacht, naja, heute könnte es ein schwieriger Tag werden. Der war ganz überzeugt davon, dass das für ihn gut ausgehen wird. Und uns geht das oft auch so. Was hat das mit uns zu tun? Wir haben alle Lebenskonzepte. Und da möchte ich jetzt ein bisschen näher darauf eingehen. Wir haben Lebenskonzepte, die wir von unseren Eltern, von unseren Verwandten, durch unser ganzes Umfeld so antrainiert bekommen haben. Manchmal, die haben ganz unterschiedliche Couleur. Und Jesus hat ein Gleichnis gesagt, und das werde ich gleich mal vorlesen, ein Gleichnis erzählt aus Lukas 12, das dürft ihr gerne mitlesen, in dem Jesus viele, viele für uns bekannte Lebenskonzepte hinterfragt. Und ich lese das jetzt tatsächlich einmal. Lukas 12, Verse 16 bis 21. Und er, das ist Jesus, sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und dann sprach er, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen guten Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Also mal mit meinen einfachen Worten zusammengefasst, etwas, glaube ich, was für uns gar nicht so unrealistisch ist. Wir alle haben Versicherungen, wir alle haben Renten, auf die wir zuarbeiten, wir alle haben ein Bankkonto und versuchen uns Dinge zurückzulegen, damit wir was haben für den Moment, in dem es vielleicht mal knapp wird. Wir sorgen vor für die Zukunft und ich glaube, das hat in gewisser Weise auch alles eine Berechtigung. Das will ich jetzt gar nicht abreden. Aber wenn das Lebenskonzept lautet, ich investiere nur in die materiellen Dinge, ich will es mir richtig gut gehen lassen und man lässt eben andere Dinge außen vor und das ist das, was Jesus hier sagt, dann hat man ein Problem. fleißig sein, sich danach gut gehen lassen, das ist vielfach eine Illusion. Und ich kenne Leute, und jedes Mal, wenn ich da diese Bibelstelle lese, dann habe ich Gesichter vor Augen von Menschen, die mir sehr, sehr nah sind. Ich sage jetzt keine Namen, sind auch, glaube ich, keine Anwesenden darunter. Aber Leute, von denen ich ganz genau weiß, das Lebenskonzept lautet, möglichst viel Geld machen, möglichst es gut gehen lassen, möglichst viel Luxus haben und möglichst viel sparen für die Zukunft, damit, wenn ich alt bin, ich immer noch es mir gut gehen lassen kann. Und ja, dann kann man fragen, ist das jetzt böse, Christian? Ist das jetzt schlecht, Christian? Und die Antwort lautet, nein. Ja, also, nee, eigentlich nicht. Aber wenn es das einzige Lebenskonzept ist, dann doch. Und das ist natürlich ein Problem. Ist es wichtig, wenn ich einen Firmenwagen habe? Ist es wichtig, wenn ich gutes Gehalt habe? Und dann kommt man an den Punkt, wie wir das waren am 30. Mai, wo man plötzlich feststellt, all das bedeutet mir überhaupt nichts. Das kann in einem Fingerschnipsen alles weg sein und unbedeutend sein. Und dann geht es plötzlich nur noch um die Frage nach dem Überleben. Und das ist das, was Jesus hier auch sagt und was uns dazu bringen soll und auch mich dazu gebracht hat, in dieser Phase damals mein Lebenskonzept zu überdenken, weil ich gemerkt habe, mein Lebenskonzept, wie ich es bisher hatte, ich bin davon ausgegangen, ich habe noch viele Jahrzehnte und ich kann genau diese Schritte so gehen, wie wir es ja auch in unserer Gesellschaft oft lernen, dass du gehst zum Kindergarten, du gehst zur Grundschule, dann gehst du auf die weiterführende Schule, wenn alles gut läuft, dann gehst du noch an die Uni, dann machst du einen Job, dann verdienst du Geld, baust ein Haus, hast Kinder, vielleicht auch einen Hund und das geht dann alles so seinen Weg. Und die Frage ist, was gibt es denn darüber hinaus? Ist das denn jetzt bitte schon alles? Wer hätte gedacht, dass in 2020 plötzlich Klopapier knapp wird? Ja, das ist doch auch, also ganz im Ernst, ich habe mit meiner Schwester diese Woche noch telefoniert, in Kassel gibt es immer noch keine Hefe. Ich war ein bisschen gehässig, habe ihr dann am Samstag, da war ich bei Aldi bei uns einkaufen und dann habe ich ihr ein Foto geschickt, in Hennef gibt es Hefe, das ist da, wo wir wohnen. Aber wer hätte das gedacht? Das hätte jeder gedacht, dass so etwas niemals passiert, dass wir mal, oder weltweit auch, ich meine Australien, Amerika gab es auch kein Klopapier, dass wir mal an so einen Punkt kommen. Lebenskonzepte. Und da denke ich ganz, ganz oft drüber nach. Ich habe das schon früher immer gemacht, schon auch als Kind, und habe mich immer gefragt, was macht ein erfolgreiches Leben denn wirklich aus? Und das ist das, was Jesus in dieser Stelle, und gleich kommt noch eine andere Stelle, worauf er hinaus will. Was macht denn eigentlich ein erfolgreiches Leben aus? Ist es denn, dass ich mir meine Träume erfüllen kann? Ist es denn, dass es mir gut geht? Oder gibt es da noch mehr? Wie verbringe ich meine Zeit, meine Energie, meine Gedanken? Das ist jetzt, wenn man drei Kinder hat, habe ich gemerkt, habe ich deutlich weniger Zeit, als ich es früher hatte. Und dann muss ich mehr priorisieren und dann muss ich auch mehr effizient sein mit der Zeit, die ich habe, merke ich. Denn ich habe ja nur begrenzte Zeit. Und was mache ich damit? Schiebe ich die wichtigen Entscheidungen meines Lebens auf die lange Bank? Ist es vielleicht unbequem? Oder muss ich meine Prioritäten verändern? Das sind alles solche Fragen. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Ja, muss man sich auch ganz ehrlich mal fragen. Ich möchte ja niemandem Angst machen, aber wer weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. Und ich bin inzwischen so, dass ich tatsächlich ehrlich sagen kann, ich bin jederzeit bereit. Ich habe nicht vor, bald abzutreten, aber wer weiß, wenn der Zeitpunkt so ist, ich möchte innerlich darauf vorbereitet sein. Und was wir ganz oft beten, wir beten jeden Abend mit den Kindern, ihr habt die gesehen, hier die drei, und was ich dann auch für sie bete als mein Gebet für ihr Leben, weil ich oft keine schlaueren Worte finde, ist, Gott, lass ihr Leben erfolgreich sein nach deinem Maßstab. Ja, das ist so das Beste, was mir einfällt und das ist auch das Beste, was mir für mich einfällt, weil manchmal fehlen mir einfach die Worte oder auch die Erkenntnis zu wissen, was ist denn jetzt richtig dran. Manchmal habe ich wirklich einfach keine Idee, bin hin und her gerissen und sage ich, Gott, schenk mir einfach Erfolg nach deinem Maßstab, nicht nach meinem Maßstab. Und ich habe das Gefühl, und damit komme ich zum nächsten Punkt, dass manche Lebenskonzepte, und das ist eben das, was ich auch beschrieben habe, wenn es nur so um Ansammeln und es mir gut gehen lassen geht, manchmal habe ich das Gefühl, dass so Lebenskonzepte wie eine schlechte Wette auf die eigene Zukunft sind. Ja, wenn du einen Wetteinsatz hast und wenn du davon ausgehst hier, dass mein Leben, wahrscheinlich geht es gut, wahrscheinlich am Ende ist alles fein und ich bin dann einfach weg, dann würde ich empfehlen, und das möchte ich zum Schluss auch gerne nochmal klar machen, das nochmal zu überdenken. Denn das ist tatsächlich wie eine schlechte Wette. Kann ich mir das einfach leisten, so zu tun, als würde danach nichts mehr kommen? Jesus hat ein Rezept, am Ende der Bergpredigt, werde jetzt nicht auf die ganze Bergpredigt eingehen, da kann man, glaube ich, ein paar Wochen mit verbringen. Jesus hat ein Rezept, und ich nenne das, wie kann ich erfolgreich leben, am Ende der Bergpredigt aufgeschrieben. Und für mich ist das so ein bisschen sein Fazit zu seinem Kernprogramm, was die Bergpredigt ist. Und es steht in Matthäus 7, Verse, 24 bis 29. Und da sagt Jesus auch wieder in einer Gleichnisrede: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Da würde ich jetzt vielleicht noch in Klammer ergänzen, einfach nur mit leeren Worten oder mit guten Konzepten, die aber wenig Inhalt haben oder wo wenig dahinter steckt. Wir haben letztes Jahr Ostseeurlaub gemacht. Das werden viele Deutsche dieses Jahr wahrscheinlich auch machen. Uns zieht es in den Allgäu, wenn es denn klappt. Und tatsächlich haben die Kinder jeden Tag eine Sandburg gebaut. Und was die Kinder letztes Jahr erlebt haben in diesem Sommerurlaub an der Ostsee, ist genau das, was Jesus hier beschreibt. Nämlich, ich baue eine Burg und die wird riesengroß. Die ist teilweise so groß geworden, ein Riesenhaufen Sand. Das hat uns einen halben Tag, also es hat mich ganz viel Energie gekostet, den Sand dahin zu bringen, damit die Kinder den hochmachen konnten. Und wenn du am nächsten Tag kommst, ist der Sandhaufen weg und du musst wieder von vorne anfangen. Und Jesus beschreibt genau das an dieser Stelle, dass er sagt, manche Lebenskonzepte sind wie eine Sandburg oder eben ein Haus, was du auf Sand gebaut hast. Wenn das kein Fundament hat und wenn das Lebenskonzept auf Dingen basiert, die vergänglich sind, dann ist das ganz, ganz schnell futsch. Und deswegen sage ich auch, ist das das Fazit, weil in der Bergpredigt geht es um so viel, um sein Kernprogramm, quasi was das Leben ausmacht, dass er sagt, wer sich darauf verlässt, auf Jesus' Worte, auf die Beziehung zu Gott, auf das den Nächsten lieben wie sich selbst, aber auch Gott die höchste Priorität im Leben einräumen und einfach sich zuerst um diese Dinge kümmern, der hat eine gute Basis im Leben und nicht der jetzt gerade von außen betrachtet erfolgreich wirkt. Ich habe das für mich umschrieben und habe gesagt, es ist interessant, dass du hast vorhin gesagt, wir sehen aus wie die perfekte Familie, und das ist interessant, dass du das gesagt hast. Denn genau das ist ja eigentlich so etwas Faszinierendes. Also das Haus meines Lebens, so habe ich es für mich genannt, kann von außen betrachtet vielleicht sehr attraktiv aussehen. Ja, Job ist gut, die Umstände sind gut, Kinder sind gesund, Haus ist da, alles prima, wünscht sich jeder und hätten wir auch alle gerne. Und ich freue mich darüber und ich bin dankbar dafür und ich danke dir, dass du das gesagt hast. Aber darauf kommt es tatsächlich nicht an. Also ich kann dafür Gott dankbar sein und trotzdem weiß ich, dass all das nichts bedeutet. Ja, ich bin dankbar dafür und trotzdem weiß ich, dass mich das nicht glücklich macht und dass, wenn ich am Ende meines Lebens zurückschaue, dann möchte ich eben nicht nur gewusst haben, dass es ganz nett war und dass diese Äußerlichkeiten gestimmt haben. Und ich möchte nicht, dass das Haus meines Lebens einfach nur nach außen hin schön ist, sondern dass die Basis sicher ist und dass sie standfest ist und dass sie tragfest ist. Und damit zu der Frage, was hat das jetzt ganz konkret mit mir zu tun? Das ist etwas, wenn wir auf der Arbeit so Präsentationen halten, dann ist es ganz oft so, dass man am Ende zu diesem Fazit kommt und sagt, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und das möchte ich gerne für euch auch persönlich machen, dass es einfach praktisch wird. Und ich finde es ganz, ganz schade, wenn eine Predigt oder wenn ein Gottesdienst einfach nur etwas ist, wo man viele Worte hört, wo man vielleicht auch schöne Emotionen hat, wo man sagt, ja, dem stimme ich zu, das ist logisch sinnvoll, das ist auch richtig. Aber es löst nichts im Herzen aus, es löst nichts aus, es löst keine Veränderungen aus. Und ganz ehrlich wünsche ich mir für mich persönlich und natürlich auch immer, wenn ich predige, wünsche ich mir, dass es Veränderungen auslöst, dass es zu einer Begegnung mit Gott führt. Ich wünsche mir sehr, dass es zu einem Hinterfragen, zu einem Reflektieren führt und dass man einfach nochmal überlegt, wo stehe ich denn gerade, was ist mein Lebenskonzept? Und das hat das mit mir zu tun und das hat das mit euch zu tun. Ich habe das Gefühl, und ich glaube, da liege ich auch richtig, dass der Trend unserer Zeit und der Trend unserer Gesellschaft dahin geht, dass man sich immer kürzere Pläne setzt Früher hat man mal gesagt, so, und auch in Bewerbungsgesprächen, da habe ich früher viele von gemacht, auf der Seite des Interviewers, das war mein Vorteil, das war mal mein Job. Da konnte man fragen, was ist denn Ihr 5-Jahres-Ziel? Was ist denn 5 Jahre? Wo wollen Sie in 5 Jahren sein? Oder in 2 Jahren? Oder in einem Jahr? Und wenn jemand keine Antwort hatte, dann war das schlecht. Ja, dann war das vielleicht sogar ein Ausschlusskriterium. Also gut, darauf kann man jetzt was setzen, ob jemand einen beruflichen Plan hat, in 5 Jahren, wo willst du stehen? Aber die Frage ist ja tatsächlich, hast du ein Lebensziel? Wo willst du am Ende des Lebens sein? Und ich habe diesen Moment ganz oft, dass ich überlege, wenn ich merke, mein Leben geht zu Ende und ich reflektiere, was will ich dann sehen? Was will ich denn spüren? Worüber will ich nachdenken, was ich erlebt habe, was ich erreicht habe? Was macht mich dann glücklich, wenn ich weiß, ich trete gleich meinem Schöpfer gegenüber? War das jetzt ein erfolgreiches Leben? Und ich habe das Gefühl tatsächlich, das, was ich eben gesagt habe, dass die Art und Weise, wie wir Pläne machen, viel kurzfristiger wird. Das ist nicht mehr wie früher, dass man irgendwie, also Anita hat das habe ich sehr bewundert. Ich wusste im größten Teil meines Lebens nicht, was ich beruflich machen will. Anita wusste schon als Kind, dass sie Arzt werden will. Das finde ich sehr, sehr bewundernswert, sehr beeindruckend. Ich hatte das so nicht. Und ich glaube, viele, viele Menschen, da schließe ich mich mit ein, haben heute Ziele, die sehr kurzfristig sind, die eben nicht darauf ausgerichtet sind, langfristig zu sein und eine fundierte Basis zu haben, weil sich einfach, und da sind wir jetzt wieder bei Corona, wir gemerkt haben, unsere Welt ist so schnell geworden, es dreht sich so sehr, es verändert sich permanent, wir können gar nicht mehr richtig planen, weil wir es vielleicht auch gar nicht richtig im Griff haben, was passiert. Ich habe jahrelang habe ich darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn ich mir zu Hause vernünftige Lautsprecher kaufen würde. Und das ist ja wirklich auch nur ein praktisches Beispiel. Und ich habe jahrelang keine Lautsprecher gekauft. Wisst ihr warum? Das ist ein ganz einfaches Problem. Weil ich wusste, wenn ich mir die kaufe, ein Jahr später sind die schon veraltet. Und dann gibt es bessere für wirklich möglicherweise weniger Geld. Ja, und wenn ich noch ein Jahr warte, dann gibt es ja bessere, dann will ich die haben. Ja, aber shit, was ist denn, wenn ich ein Jahr später wieder hingucke, dann gibt es ja wieder bessere. Und das ist so ein richtiges Dilemma. Und manchmal haben wir das im Leben auch. Welche Lösungshilfen gibt es? Und ich habe es eben schon so ein bisschen vorweggenommen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich mache das auch trotz allem Stress, den das Leben immer mal so bietet. Und es ist momentan nicht langweilig, kann ich sagen, dass der wichtigste Lösungsweg, den ich habe, um zu überprüfen, ist mein Leben stabil, ist mein Leben auf einer guten Basis, bin ich ein Opfer der Illusion der Unverwundbarkeit? Das ist ja das Thema der heutigen Predigt. Ist einfach, mich zurückzuziehen, zu reflektieren, wo stehe ich gerade? Was sind die Prioritäten in meinem Leben? Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, womit verbringe ich meine Zeit? Worüber rede ich mit meiner Familie? Wenn ich anderen Leuten von mir selbst erzähle, was sind die Themen, die man dann zu hören kriegt? Ist es vielleicht die Arbeit? Ist es die Kindererziehung? Merke ich selbst, dass ich in die richtige Richtung laufe? Ist es etwas, was wenn ich am Ende meines Lebens drauf gucke, was wirklich, wo ich dann glücklich bin und sagen kann, ja Christian, das war gut, das war ein Fundament in deinem Leben, habe ich mein Potenzial ausgeschöpft, das Gott in mich reingelegt hat? Und ganz oft auch, wie bin ich denn überhaupt zu meinem Lebenskonzept gekommen, was ich heute habe? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Wenn ihr euch da mal drauf einlasst, da könnt ihr lange drüber nachdenken. Da spielen dann die Eltern eine Rolle, da spielt die Erziehung eine Rolle, dann gibt es Schlüsselmomente im Leben und ich habe in dieser Gemeinde einige Schlüsselmomente gehabt, deswegen bin ich auch so glücklich und so dankbar. Und in Rehe, da haben wir diese Woche auch drüber gesprochen zu Hause, habe ich einige Schlüsselbegegnungen mit Gott gehabt, die haben mir geholfen, meine geistliche Überzeugung und mein Leben, und das ist eine wichtige Rolle in meinem Leben, wenn nicht sogar die wichtigste, so zu formen, dass ich zu dem geworden bin, was ich heute bin. Und die Frage ist natürlich auch, wenn ich solche Schlüsselerlebnisse hatte, waren es gute oder waren es schlechte Erlebnisse? Für manche Leute ist das etwas Gutes, für manche Leute ist etwas aus der Vergangenheit oder aus Beziehungen, was sie kaum abschütteln können, was sie so negativ geprägt haben, dass es womöglich, wenn es nicht aufgehört wird, bis zum Ende des Lebens so weitergeht. Und das sind alles so Dinge, wo ich denke, da sollte man mal hinterfragen und einfach auch nochmal neu draufschauen und merken, wenn da irgendwas korrigiert werden muss, dass man es korrigieren muss. Zu meinem letzten Punkt. Und damit möchte ich auch gleich schon zum Ende kommen. Ihr dürft gerne nochmal weitermachen. Die Frage ist, und das möchte ich heute tatsächlich jedem hier nochmal mitgeben. Das Bild ist jetzt ein bisschen makaber, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das einfach. Ich fand das Bild sehr schön und sehr treffend, denn irgendwann geht es uns allen so. Mein Leben in Relation zur Ewigkeit, ich habe es eben schon mal angesprochen. Ich empfinde, und der 30. Mai und das, was wir mit Emilia da die Monate danach gelebt haben, diese Reflexion, die wir hatten, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Was ist, wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Was ist, wenn plötzlich die Prioritäten ganz andere sind, wenn ich mein Leben nicht mehr selbst kontrollieren kann? Ja, also ich kann den Klopapierkauf nicht mehr kontrollieren. Das war für viele schon ein Riesenproblem. Stell dir vor, du kannst deine Gesundheit nicht mehr kontrollieren. Und das geht auch vielen Menschen so. Und dann gibt es noch viel, viel größere Probleme. Ich glaube, diese Frage nach der Reflexion über mein komplettes Lebenswerk und mein Lebenskonstrukt und mein Lebenskonzept, die stellen wir uns häufig zu wenig. Wer Gott kennt, wer mit ihm lebt, der macht das hoffentlich so, dass er immer mal wieder reflektiert oder dass er zumindest sagt, ich habe einmal überprüft und habe festgestellt, ohne Gott kann ich nicht, will ich nicht, ich brauche Vergebung und hat dann Frieden in seinem Leben bekommen und gemerkt, so wie Billy Graham das immer gesagt hat, ich habe jetzt Frieden mit Gott und ich habe eine ganz andere Hoffnung und eine ganz andere Beziehung und ich bin erlöst und das ist gut so. Und trotzdem glaube ich, dass es auch für Christen immer noch wichtig ist, sich immer wieder neu zu hinterfragen, bin ich immer noch auf dem richtigen Weg? Ist mein Lebensfundament immer noch gut oder habe ich gerade eine Sandburg gebaut? Für alle anderen, die sich diese Frage noch nie gestellt haben oder die diese Frage immer rausgezögert haben, und da setze ich jetzt noch mal ganz kurz ein, ich erinnere mich, als ich Kind war, habe ich mich häufig mit älteren, damals für mich älteren Leuten unterhalten und habe ganz oft bei der Frage nach Gott und welche Rolle das spielt und ob das nicht vielleicht mal relevant sein könnte, habe ich ganz oft die Antwort bekommen, ich habe ja noch viele Jahre Zeit. Bis dahin brauche ich mir darum keine Sorgen machen. Und ihr ahnt, glaube ich, schon, worauf ich heute hinaus möchte. Wir wissen alle nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ja? Und so unangenehm das auch ist, und ich weiß, wir haben das auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder diskutiert, solche Themen anzusprechen, das sorgt ja für Unbehagen bei manch einem. Und ich glaube, das ist ein gutes Unbehagen, denn das ist so dieses Kitzeln der Illusion der Unverwundbarkeit, das kitzelt etwas hinaus, was unangenehm ist, was man gerne unterdrückt, wo man sich sagt, die Anschläge kommen ja oft näher, aber es wird mich schon nicht treffen, ja, Thema Goliath. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, manchmal auch solche Themen anzusprechen und dieses Gefühl des Unbehagens auszuhalten, um sich auch ganz sicher zu sein, dass man in die richtige Richtung unterwegs ist. Etwas, was in unserer Gesellschaft ganz wichtig ist, und damit komme ich tatsächlich gleich zum Schluss, ist, dass erwartet wird, dass wir uns der Meinung der Mehrheit anschließen. Und das macht auch solche unangenehmen Fragen wie, was passiert denn eigentlich nach dem Tod aus? Und unsere Gesellschaft ist, glaube ich, inzwischen mehrheitlich der Überzeugung, es gibt kein Leben nach dem Tod. Ich glaube, das hat die christliche Landschaft ein bisschen verändert und auch da die Frage, wie wir uns trauen, damit umzugehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Christen diese Frage immer wieder in den Raum stellen und sagen, ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich gehe davon aus, dass danach nicht zu Ende ist. Ich glaube auch, dass es eine Abrechnung gibt. Und ich wünsche mir total, dass ihr, alle, die hier seid und alle, die zugucken, dass ihr euer Leben so lebt und dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft, dass es bei der Abrechnung am Ende gut ausgeht. Ich bete das mit den Kindern jeden Abend oder fast jeden Abend, dass wir sagen, lieber Gott, das sagt Josua beispielsweise, und wir möchten alle gerne mal irgendwann in den Himmel kommen, das ist eben so die Sprache, in der dann Kinder noch sprechen, und ne, das sind Mama, Papa, Emilia und Elias und auch ich und Oma, Opa und so weiter, und dann geht die Liste so weiter und dann ergänzen wir ganz oft noch und ganz viele Menschen, die wir kennen und lieben, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Verwandten, und ja, wir wollen das, und ja, also ich glaube, als Christen, als Kinder Gottes, als Leute, die das erlebt haben, dass es einen Unterschied macht, können wir das nur wollen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das Thema immer wieder ansprechen. Eine Frage, die ich euch für eure Reflexion noch mitgeben möchte, und das ist eine Frage, die mich mal sehr, sehr herausgefordert hat, ist, wenn du dir vorstellst, dass die nächsten 24 Stunden, also die Zeit läuft jetzt, ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist, ist auch egal, die nächsten 24 Stunden darüber entscheiden würden, wie du die nächsten 10 Jahre verbringst. Also dein Verhalten der nächsten 24 Stunden entscheidet darüber, wie du die nächsten 10 Jahre verbringst. Wie würdest du die nächsten 24 Stunden leben? Das ist ein bisschen eine blöde Frage, ne? Ist ganz offensichtlich. Ich glaube, die Antwort lautet sehr bewusst, sehr reflektiert. Jede Entscheidung wird abgewogen. Was mache ich? Welche Prioritäten setze ich? Ist es gerade richtig, was ich mache? Was ist die Konsequenz meines Verhaltens, wenn ich dies oder jenes mache? Und jetzt stellt euch mal vor, tatsächlich erleben wir das Ganze, was ich gerade beschrieben habe, in groß. Ja? Die 24 Stunden, über die ich jetzt gesprochen habe, die würden 10 Jahre ausmachen. Und manchmal ist es so, dass wir im Leben an solche Entscheidungspunkte kommen, wo wir merken, oh, das war jetzt ein großes Thema. Das hat Auswirkungen für viele, viele Jahre. Und diese Frage nach, gibt es ein Leben nach dem Tod, die ist nicht einfach mal so von der Hand zu wischen oder wegzuschieben. Und die Frage ist, welche Art von Abrechnung gibt es? Und ich will das jetzt gar nicht überdramatisieren, ich will es aber auch nicht runterspielen, weil ich glaube, dass es eine wichtige ist, wenn man sich überlegt, dass am Ende meines Lebens mein Lebenskonzept hinterfragt wird und auf die Waagschale gelegt wird und dann entscheidend tatsächlich ist für die Ewigkeit. Und Mathematiker haben herausgefunden, dass Ewigkeit ja mathematisch sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen ist, weil es einfach nie aufhört. Das ist ja wie unendlich in Zahlen. Und da möchte man einfach, glaube ich, sicher gehen, dass die Entscheidung, die man vorher getroffen hat und die Prioritäten, die man gesetzt hat, genau wie jetzt in diesem Beispiel mit den nächsten 24 Stunden und den 10 Jahren, dann möchte man natürlich auf Nummer sicher gehen, dass das auch tragfähig ist. Und damit bin ich jetzt am Ende und möchte einfach gerne nochmal aufrufen. Und heute ist es ein bisschen schwierig. Ich gucke jetzt in ganz viele Gesichter mit Masken rein und ich weiß, wie das hier in der Gemeinde läuft, wenn man am Ende das einen Aufruf macht und wenn man für Menschen betet. Und ich wünsche mir das sehr, dass wir füreinander beten. Aber heute machen wir es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich möchte euch einfach herausfordern, jeden, der hier ist, jeden, der zuschaut oder zuhört, dass ihr euch selbst, und ihr habt das wahrscheinlich während der Predigt auch gemacht, einfach mal überprüft. Mal überlegt, wie tragfähig ist denn mein Lebenskonzept? Bin ich vielleicht der Illusion der Unverwundbarkeit auf den Leim gegangen? Und das Interessante ist, das ergänze ich an der Stelle noch, man merkt es daran, dass man ihr auf den Leim gegangen ist, indem man ein großes Problem damit hat. Ja, das ist nämlich typisch dafür, dass man, das ist auch psychologisch ein bisschen gemein, aber es ist trotzdem richtig, dass wenn man merkt, es sträubt sich in mir am allermeisten dagegen, bei mir ist alles in Ordnung, bei mir ist alles super und ich brauche da gar nicht drüber nachdenken, das sind immer die anderen. Ich habe das vorher erwähnt, Wer wird Millionär Beispiel, dann ist das ein gutes Indiz dafür, dass man sich dann extrem nochmal überprüfen sollte, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und das möchte ich euch jetzt wirklich nochmal ans Herz legen. Einfach nur, nehmt euch die Zeit, vielleicht jetzt, vielleicht zu Hause, nochmal die Prioritäten, die eigenen Lebensschritte, die entscheidenden Situationen im Leben zu hinterfragen und zu sagen, bin ich auf einem guten, auf einem gesunden Weg? Ist das, was Jesus gesagt hat, dass mein Leben tragfähig sein soll und dass ich auf die Ewigkeit schaue? Das war jetzt aus Lukas 12 dieses Beispiel. Ist mein Leben sicher für dieses Leben? Ist mein Leben sicher für das, was danach kommt? Bin ich im Frieden mit Gott? Bin ich bereit, Gott eines Tages gegenüberzustehen und kann mich darauf freuen und zu sagen, ja, ich bin im Reinen, ich bin erlöst, meine Sünden sind mir vergeben, ich habe keine Päckchen mehr, keine Lasten mehr, die ich mit mir rumschleppe, habe ich anderen Vergebung zugesprochen. Macht das bitte einmal für euch aus und ich möchte jetzt hier einfach auch direkt mal fragen, in dem Raum, gibt es jemand, der das gespürt hat, dass es ihn betrifft, dass er sagt, ich habe diese Beziehung zu Gott nicht und ich habe da ein Päckchen, was ich mit mir rumschleppe und ich brauche einen Neuanfang und ich merke, mein Lebenskonzept ist nicht tragfähig. Ich möchte diese Frage, was kommt danach? Und das hat bei mir Unbehagen ausgelöst. Ich möchte einen Neuanfang machen, ich möchte Gott kennenlernen. Ist hier jemand da, der das so geht? Und wenn es zu Hause ist, dann funktioniert es mit dem Handzeichen geben nicht so gut, aber dann könnt ihr gerne bestimmt auch eine E-Mail schreiben an die Vineyard Aachen. Da gibt es auf der Homepage gibt es Kontaktdaten, dann schreibt doch gerne eine E-Mail und nehmt Kontakt auf. Gibt es hier jemanden, der sagt, ich möchte heute einfach, ich brauche einen Neuanfang. Ja? Ich habe mein Lebenskonzept festgestellt, es ist nicht tragfähig, ich möchte jetzt heute einen Neuanfang machen. Gut, danke schön. Und ich würde jetzt einfach noch zum Schluss mit uns beten und würde sagen, wenn ihr mögt, dann dürft ihr gerne mitbeten. Und ich danke dir, Gott, dass du hier bist und ich danke dir dafür, dass du gnädig bist und dass du uns liebst, dass du alle Menschen liebst, egal was unsere Vergangenheit ist und dass du für jedes einzelne Leben etwas Gutes vorhast. Und ich bitte dich darum, dass diese Worte und diese Predigt jetzt in die Herzen, in die Gedanken gehen und dass du etwas Gutes daraus wirkst, dass Lebenskonzepte hinterfragt werden und dass du hilfst jedem Einzelnen an den Punkten, die super unangenehm sind, an denen die wehtun, an die man sich aber nicht rantrauen möchte, dass du jetzt jedem Einzelnen hilfst, dass sie aufgedeckt werden und dass du auch die Freiheit schaffst, dass Freiheit im Leben entsteht und dass Menschen in der Beziehung zu dir leben und die richtigen Prioritäten im Leben einfach neu anleben und merken, was Erfolg bedeutet fürs Leben wirklich. Und so segne ich euch jetzt einfach auch damit, dass an den Punkten, an denen ihr selber nicht weiterkommt, dass der Heilige Geist euch jetzt hilft, über diese Grenzen und über diese Barrieren hinwegzukommen und einfach den Durchbruch zu erleben. Im Namen Jesus, Amen.